Ein schönes Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüße ich Margareta Maurova. Einleitend bringen wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Montag. Die letzten 38 Soldaten, die seit April dieses Jahres in dem im südirakischen Basra stationierten Feldlazarett der tschechischen Armee im Einsatz waren, sind wieder in Prag eingetroffen. Damit wurde der eine Woche lang andauernde Austausch des tschechischen Kontingents abgeschlossen. An Bord des Flugzeugs waren auch die letzten 4 von insgesamt 16 irakischen Kindern, die in der Tschechischen Republik operiert bzw. medizinisch betreut werden. Vom Montag bis Mittwoch fand in Prag eine 3-tägige Sitzung der Assoziation europäischer Senatoren statt. Schwerpunkt der Sitzung waren die europäische Verfassung und die Rolle der nationalen Parlamente in der erweiterten Europäischen Union. Dienstag. In einer von persönlichen Angriffen geprägten Sondersitzung des tschechischen Abgeordnetenhauses hat die Regierung ihre grundsätzliche Zustimmung zu einer gemeinsamen EU-Verfassung verteidigt. Das Parlament billigte mit den Stimmen der Koalition das in der zurückliegenden Woche vom Kabinett festgelegte Mandat zum EU-Verfassungsentwurf. Premier Spiller informierte des Weiteren im Abgeordnetenhaus, dass seine Regierung einen Entwurf zum Gesetz über die allgemeine Volksbefragung vorlegen werde. Diese soll es den tschechischen Bürgern ermöglichen, sich zum Entwurf der europäischen Verfassung zu äußern. Im ersten spektakulären Antikommunismusprozess in Tschechien seit der Wende im Jahre 1989 ist ein 26-jähriger Linksaktivist vom Vorwurf der Unterstützung einer extremistischen Vereinigung freigesprochen worden. Der Mann hatte in einer Zeitung zu einer kommunistischen Revolution auch mit Waffengewalt aufgerufen. Die Assoziation selbstständiger Gewerkschaften kündigte an, ihren Kampf gegen die Reform der öffentlichen Finanzen fortsetzen zu wollen. Sie verzichte allerdings auf die Ausrufung eines Generalstreiks, hieß es. Mittwoch. Der Haushaltsausschuss des Prager Abgeordnetenhauses hat dem Unterhaus empfohlen, den Staatshaushaltentwurf für das Jahr 2004 zu billigen. Donnerstag. Das Bezirksgericht im nordböhmischen Jetschin hat erneut 2 Klagen des in Argentinien lebenden František Oldřich Kinský abgewiesen. Die Richterin meinte in der Urteilsbegründung, Kinský sei zwar der frühere Besitzer der umstrittenen Objekte gewesen, diese seien jedoch aufgrund der Nachkriegsdekrete von Präsident Beneš enteignet worden. Und der letzte Punkt der Wochenschau. Tschechische Spitzenpolitiker waren in der vergangenen Woche nicht nur in ihrer Heimat aktiv. Die Auslandsreisen von Präsident Václav Klaus nach Ungarn, von Premier Wladimir Spidler nach Bulgarien sowie von Außenminister Cyril Svoboda in die Schweiz sollten vor allem zur Belebung der bilateralen Beziehungen beitragen. Soweit die Wochenschau. Mit aktuellen Informationen zum Tagesgeschehen melden wir uns in unseren Nachrichten um 17 Uhr. Nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung bei unseren Wochenendsendereien.
Im Juni jährte sich der 160. Geburtstag einer der bekanntesten gebürtigen Pragerinnen. Doch erst jetzt findet in Prag eine Ausstellung zu Ehren von Berta von Suttner, geborene Kinský, statt. Das Leben der Pazifistin und Schriftstellerin stellt Ihnen Katrin Bock im heutigen Geschichtskapitel vor. Im anschließenden Reiseland Tschechien lädt sie Markéta Maurová nach Litoměřice, Leitmeritz ein.
Heute wäre sie wohl in Antikriegsbewegungen, als Greenpeace-Kämpferin oder Entwicklungshelferin aktiv. Die Rede ist von Berta von Suttner, die Anfang des 20. Jahrhunderts eine der bekanntesten Frauen der Welt war. Geboren wurde die Pazifistin und Schriftstellerin vor 160 Jahren übrigens in Prag. Anlässlich ihres 160. Geburtstages ist derzeit im Prager Pädagogischen Museum eine Ausstellung über die berühmte Tochter der Stadt zu sehen. Ende September fand dort außerdem eine kleine wissenschaftliche Konferenz über das Leben und Wirken der Berta von Suttner statt. Musik. Am 9. Juni 1843 erblickte in Prag Bertha Felicita Sophie Kinsky das Licht der Welt. Die zukünftige Friedensaktivistin wurde in einer Familie mit langen militärischen Traditionen geboren. Ihr Vater war Feldmarschallleutnant und Regimentskommandeur, ihr Großvater mütterlicherseits Kavalleriekapitän. Die ersten 30 Lebensjahre verbrachte Bertha Kinsky, wie es für eine Tochter aus ihren Kreisen typisch war: ein bisschen Kultur, ein bisschen Reisen, ein bisschen Gesangsunterricht. Die militärischen Traditionen ihrer Familie und Kreise stellte sie damals noch nicht in Frage. Nach dem Tode des Vaters zogen Mutter und Tochter Kinsky in das mährische Brünn, wo sie rund 20 Jahre lebten. Wie es damals im 19. Jahrhundert üblich war, lebten die Kinskys in den böhmischen Ländern in einem rein deutschen Milieu. Dazu der tschechische Bertha von Suttner-Experte Dr. Jiří Vančura.
Mohu říct, že se nikdy nenaučila česky, ne protože ona byla velice jazykově nadaná a vybavená.
Sie hat aber nie Tschechisch gelernt. Nicht, dass sie nicht sprachbegabt gewesen wäre. Im Gegenteil, sie war begabt. Sie sprach Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch natürlich. Aber weil sie in einem deutschen Milieu lebte, war es nicht nötig, Tschechisch zu lernen.
Mit 30 Jahren entschied sich Bertha Boronin-Kinsky, das erste Mal in ihrem Leben Geld zu verdienen. Sie wurde Gouvernante in der Familie von Suttner und zog nach Wien. Die Entscheidung war schicksalshaft. Denn im Hause Suttner lernte Bertha ihren zukünftigen Gatten, den jüngsten Sohn der Familie, kennen und lieben. Doch ehe es zu einer Hochzeit kam, machte Bertha Kinsky eine weitere wichtige Begegnung in ihrem Leben. Für einige Zeit war sie 1875 Sekretärin von Alfred Nobel in Paris. Die beiden verband daraufhin bis zum Tode Alfred Nobels 1896 eine enge Freundschaft. Es soll der Einfluss Bertha von Suttners gewesen sein, der den Erfinder des Dynamit dazu bewog, einen Preis an denjenigen zu erteilen, der am meisten zur Verbrüderung der Völker und Zerstörung bzw. Dezimierung der Armeen beigetragen oder sich um die Organisation und Unterstützung von Friedenskongressen verdient gemacht hat, so das Testament von Alfred Nobel. Als 33-Jährige heiratete Bertha 1876 den um 7 Jahre jüngeren Arthur von Suttner heimlich. 9 Jahre verbrachte das Paar daraufhin im selbstgewählten Exil in Georgien. Hier wandelte sich die Tochter aus Adelskreisen in eine Schriftstellerin, der das Schicksal und die Zukunft der Welt nicht mehr egal war. Nach seiner Rückkehr aus dem Kaukasus engagierte sich das Ehepaar Suttner in den bereits existierenden Friedensbewegungen. Bertha von Suttner verfasste Artikel und schrieb Bücher. 1889 erschien ihr 11. und bekanntestes Buch, Die Waffen nieder, eine Anklageschrift gegen die Gräuel des Krieges. Der Roman wurde ein Bestseller und in 12 Sprachen übersetzt. Tschechisch erschien er 1896. Zu den bekanntesten Passagen des Gesellschaftsromans gehört die schonungslose Schilderung des Schlachtfeldes von Königgrätz, wo 1866 eine der blutigsten Schlachten des 19. Jahrhunderts stattfand. Der russische Schriftsteller Lew Tolstoi war beeindruckt von dem Buch und schrieb seiner Autorin:
Ich schätze Ihr Werk sehr hoch und glaube, dass das Erscheinen Ihres Romans als eine glückliche Vorbedeutung gelten muss. Der Abschaffung der Sklaverei ging das berühmte Buch von Frau Beecher Stowe, Onkel Toms Hütte, voraus. Gebe Gott, dass Ihr Buch der Abschaffung des Krieges vorausgehen möge.
Nach 1889 widmete sich Bertha von Suttner ganz der Friedensarbeit. Sie gründete die Österreichische Friedensgesellschaft, war Herausgeberin einer pazifistischen Zeitung, setzte sich für die Schaffung eines internationalen Schiedsgerichtshofes ein und war Mitbegründerin des Internationalen Friedensbüros in Bern. 1899 half sie bei der Organisation der ersten Friedenskonferenz in Den Haag. Bertha von Suttner war zu jener Zeit die wohl bekannteste Frau Europas. Ihre Aktivitäten riefen jedoch nicht nur Bewunderung hervor, so Dr. Vančura.
Samozřejmě, že si vysloužila nejen obdiv, nejen zájem, ale také kritiku. Je často citována báseň nebo...
Natürlich hat sie nicht nur Bewunderung und Interesse geweckt, sondern auch Kritik. Oft zitiert ist ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, in dem er sie lächerlich macht. Sie war oft Ziel humoristischer Zeitungen. In Wien, wo sie die Friedensbertha genannt wurde, später nannten sie sie auch die Juden-Bertha, wegen ihrer Freundschaft mit Theodor Herzl. Ich glaube, Bertha von Suttner war über die Kritik erhaben, auch wenn es sie im Innern sicher getroffen hat.
Pater von Suttner hielt in ganz Europa und in den USA Vorträge. Eine der Vortragsreisen führte sie Ende der 1890er Jahre in ihre Geburtsstadt Prag.
Sie navštívila Prahu, možná, že těch návštěv bylo víc, ale to, co je zaznamenáno v jejich denících, je přednáška.
Sie hat Prag Ende der 90er Jahre besucht. Vielleicht war sie auch öfter hier, aber das ist der einzige Besuch, den sie in ihren Tagebüchern erwähnt. Grund für ihren Besuch war eine Vorlesung in der damaligen Gesellschaft Concordia, die sich im Deutschen Haus auf dem Graben in Prag traf. Thema der Vorlesung war die Friedensliteratur. Dort hat sie das Entsetzen des Publikums hervorgerufen, indem sie Verse von Svatopluk Čech und Wrchlický zitierte. Das damalige deutsche Prag war an so etwas nicht gewöhnt, denn die tschechische Gesellschaft trennte sich konsequent von der deutschen und die deutsche von der tschechischen. Ich gebe zu, dass Bertha von Suttner dieses zunächst nicht gewusst hat, aber als sie von der strikten Trennung erfahren hat, hat sie trotzdem nichts an ihrem Programm geändert. Am folgenden Tag hat sie sogar den Dichter Wrchlický besucht, denn die beiden verband eine Freundschaft.
Wie überall in Europa sollte auch in den böhmischen Ländern eine Friedensgesellschaft gegründet werden. Bertha von Suttner wollte dabei mithelfen, stellte jedoch eine Bedingung. Deutsche und Tschechen sollten Mitglied der böhmischen Friedensgesellschaft sein. Doch dies war angesichts der nationalen Spannungen zu jener Zeit unmöglich. Da sich Deutsche und Tschechen nicht einigen konnten, entstand in den böhmischen Ländern damals keine Friedensgesellschaft. ...1905 wurde die Arbeit Bertha von Suttners international gewürdigt. Als erste Frau erhielt sie den Friedensnobelpreis. Weder diese Auszeichnung noch der Tod ihres geliebten Mannes 1902 hielten sie davon ab, auch weiterhin in Sachen Frieden aktiv zu sein. Bis zu ihrem Tode am 21. Juni 1914 war die gebürtige Pragerin aktiv in Sachen Frieden unterwegs. Eine Woche nach ihrem Tode fielen die Schüsse von Sarajevo. Den Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat Bertha von Suttner nicht mehr erlebt. Doch was für eine Frau war diese Bertha von Suttner, geborene Kinski? Dazu noch einmal ihr tschechischer Bewunderer Dr. Jiří Vančura.
Ale co mě na Bertě Suttnerové fascinuje její životní příběh, nikoli dramatičnost jenom, ale ta její samostatnost.
Was mich fasziniert, ist ihre Lebensgeschichte, nicht nur die Dramatik, sondern auch ihre Unabhängigkeit, ihre Fähigkeit, unkonventionell zu sein. Sie hat es geschafft, durch ihr eigenes Schicksal den Frauen ein Beispiel zu geben, sich frei zu fühlen. Sie war aber keine Suffragette, keine Feministin, wie wir sie heute definieren. Bertha von Suttner war wirklich eine edle und distinguierte Dame. Dann ihre Einstellung zu Unterdrückten, seien es nur Einzelne oder Völker, immer stand sie auf der Seite der Unterdrückten. So warf man ihr vor, keine echte Patriotin zu sein, weil sie zum Beispiel die Interessen der Tschechen verstand. Durch ihre Lebenseinstellung, ihr unkonventionelles Verhalten in bestimmten Lebenssituationen, gab sie ein Beispiel für andere.
Bertha von Suttner geriet hierzulande in Vergessenheit. Bis vor ca. 15 Jahren war sie unbekannt. Nur in großen Enzyklopädien wurde sie in kurzen Passagen als Schriftstellerin erwähnt. Den Kommunisten war eine Adelige aus den Zeiten der Habsburger Monarchie, die sich für Frieden und Völkerverständigung einsetzte, suspekt, und so verschwieg man ihre Existenz lieber. Auch heute erinnert in ihrer Geburtsstadt Prag nichts an diese große Tochter der Stadt. Das Haus in der Nähe vom Wenzelsplatz, in dem sie zur Welt gekommen ist, steht nicht mehr, und auch am Familienpalast der Kinskis auf dem Altstädterring findet sich keine Gedenktafel. Dr. Vančura hofft, dass Bertha von Suttner einmal die Anerkennung erfährt, die sie verdient.
A zejména doufám také, že se dočkám toho, že někdy třeba bude, nejen ve Vídni, to je to vše.
Persönlich hoffe ich, dass ich es noch erleben darf, dass es vielleicht eine Bertha von Suttner Straße in Prag geben wird oder vielleicht ein Denkmal, denn sie würde sich dies verdienen.
Soweit Dr. Jiří Vančura, der seit Jahren über Bertha von Suttner forscht, und soweit auch das heutige Geschichtskapitel.
Spätabends war's, der 1. Mai, ein Abendmai der Liebezeit, zu Liebelut des Täubchens Schrei, wo Kiefernhain die Düfte streut. Kaum würde man heute berühmtere Verse in der tschechischen Literatur finden als diesen Anfang des dramatischen Gedichts »Der Mai« von Karel Hynek Mácha. Zu seinen Lebzeiten wurde der Dichter jedoch gar nicht verstanden und nur von wenigen Freunden anerkannt. Sein Leben war übrigens sehr kurz. Es endete in der nordböhmischen Stadt Litoměřice-Leitmeritz. In die Stadt und das Haus, in dem Macha die letzten 6 Wochen seines Lebens verbrachte, werden sie im Reiseland Tschechien Markéta Maurová und Katrin Sliva führen.
Reiseland Tschechien.
Eines schönen Altweibersommertages im Jahr 1836 brach der 26-jährige Dichter Karel Hynek Mácha von Prag aus auf und begab sich in die etwa 65 Kilometer nordwestlich von Prag entfernte, am Ufer der Elbe gelegene Stadt Leitmeritz. Er wanderte zu Fuß über Knowice und Hopschewitze, wo er sich zu Kirchweihfesten aufhielt, und traf am 29. oder 30. September in Leitmeritz ein. Was bewegte diesen geselligen Mann dazu, Prag und seinen Freundes- und Künstlerkreis zu verlassen? Es gab wohl mehrere Gründe dafür. Er erlebte in der Hauptstadt den Misserfolg seines großen Gedichtes »Der Mai« und die damit verbundene Enttäuschung. Auch sein Privatleben bereitete ihm Sorge, bald sollte sein uneheliches Kind zur Welt kommen, das seine Geliebte Lori Šomková bekommen sollte, und es traten Differenzen mit den Eltern auf. Eine Arbeitsstelle in Leitmeritz bot daher den erwünschten Ausweg aus seiner Lage. Einzelheiten zu seinem Leben in Leitmeritz hat mir kürzlich Frau Dr. Ludmila Ruženecká vom dortigen Regionalen Museum, Autorin einer Ausstellung in Machas Sterbehaus, erzählt.
Er verlebte hier nur 6 Wochen. Er traf hier nach dem Abschluss seiner Jurastudien im September 1836 ein. Er kam auf Empfehlung seiner Bekannten. Sein Freund Strobach empfahl ihm die Unterkunft in diesem Stübchen, das damals dem Weinkellerbesitzer und Schuster Lorenz gehörte. Und gleichzeitig bekam Macher hier Arbeit beim Rechtsanwalt Duras, der ein Verwandter eines anderen Freundes Machers war.
Es waren also vor allem praktische Gründe und persönliche Beziehungen, besonders die Empfehlung seines Freundes, die Macher nach Leitmeritz führten.
Es war wie heute auch. Er wusste, dass er sicher geht, dass er eine Arbeitsstelle bekommt, die relativ gut bezahlt wird, und eine Wohnung. Er wollte selbstständig werden, weil er und Lori die Geburt ihres Kindes erwarteten. Der Junge wurde am 1. Oktober geboren. Macher wollte hier Fuß fassen, Lori heiraten und die Familie offiziell gründen. Dass dies schließlich nicht gelang, lag an seinem schlechten Gesundheitszustand.
Macha ging voller Optimismus und Hoffnung in die neue Stadt. In den ersten Wochen fühlte er sich dort aber nicht besonders wohl.
Er fühlte sich hier allein, war einsam. Es blieben zahlreiche Briefe an seine Familie erhalten, die voller Klagen und vorwurfsvoller Fragen waren, wie: Warum schreibt ihr mir nicht? Warum besucht ihr mich nicht?
Er klingt aus seinen Briefen aus dieser Zeit ab und zu auch Optimismus. Von seiner Wohnung war er zum Beispiel außerordentlich begeistert. Er bewohnte 2 kleine Zimmer im 1. Stockwerk des Hauses. Die Wohnung war schlicht. Was daran jedoch faszinierend war, war die Aussicht. Über den breiten Elbefluss unter dem Fenster schaute er auf die Landschaft des böhmischen Mittelgebirges hinaus. An einen Freund schrieb Macher, er habe eine der schönsten Wohnungen gefunden, die er kenne. Die Burg Hasenburg, beziehungsweise seine liebe Burg Hansburek, wie Macher schrieb, die er auf seinen Wanderungen liebgewonnen hatte, konnte er von seinem Bett aus betrachten. Obwohl, vom Bett kann eigentlich nicht die Rede sein, denn die Einrichtung war sehr bescheiden.
Er hatte gar nichts. Aus seinen Notizen geht hervor, dass ihm sein Hausherr einen Strohsack und ein Federbett auslieh. In der Woche, als er gestorben ist, fuhr auf der Elbe von Prag aus bereits ein Schiff mit seinen Möbeln. Diese trafen hier jedoch nie ein.
Nicht nur Sorgen um Lori und den Sohn, nicht nur finanzielle Sorgen, sondern auch Sorgen um seine eigene Gesundheit erschwerten die Anfänge des jungen Juristen in Leitmeritz. Er fühlte sich nicht wohl. Darüber hinaus ging der warme Altweibersommer vorbei und es wurde wesentlich kälter. Und dann kam der 23. Oktober.
In dieser Zeit, als er sich schwach fühlte, brach ein Brand in Leitmeritz aus. Er erblickte ihn von dem Berg Radobil aus, wo er gerade spazieren ging und war als einer der ersten vor Ort zum Löschen. Wahrscheinlich hat er sich dabei überanstrengt und auch das Wasser, das er dabei trank, war nicht in Ordnung. In der Nacht vom 5. zum 6. September um 3 Uhr morgens ist er gestorben. Über die Todesursache herrschen zahlreiche Spekulationen. Am wahrscheinlichsten klingt jedoch, dass er an Cholera starb.
Macha wurde in Leitmeritz bestattet. An seinem Grab wurden später alljährlich Gedenkfeiern veranstaltet. Auf den Dichter, der als ein großer Wanderer bekannt war, wartete jedoch noch eine große Wanderung.
Im Oktober 1938 wurden seine sterblichen Überreste im Angesicht der Okkupation exhumiert und nach Prag gebracht. Am 7. Mai 1939 fand eine Neubestattung Machers auf dem Ehrenfriedhof oben auf dem Vyšehrad statt, die zu einer großen nationalen Manifestation wurde.
Auf dem Vyšehrad fand auch die Studentenversammlung am 17. November 1989 statt. Gerade mit der Anzündung der Kerzen an Machers Grab begann die sogenannte Samtenrevolution. In Machers Sterbezimmer, in dem sogenannten Vikarka-Haus in der Nähe des Domplatzes in Leitmeritz, wurde bereits in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Museum eingerichtet. Die Ausstellungen darin wechselten sich seitdem mehrere Male ab. Die bestehende ist dort seit etwa 2 Jahren zu sehen. Neben Texten und Bildern auf 10 Tafeln finden wir dort auch einige wenige Gegenstände vor, weil von der ursprünglichen Einrichtung gar nichts geblieben ist. Wir sehen zum Beispiel einen weißen Mantel mit einem roten Innenfutter und goldenen Knöpfen, wie ihn Macher, der sich gerne extravagant anzog, getragen haben soll. Eine der Tafeln gilt natürlich auch dem größten Werk Machers, dem dramatischen Gedicht Der Mai. Ludmila Ruženecká dazu.
Mě především tedy oslovil Macha.
Mich persönlich hat Macher erst im Rahmen meiner kleinen Forschungen rund um das Gedicht Der Mai angesprochen. Der Mai, das ist bekannt, wurde von den Tschechen nicht angenommen. Macher gab es im August 1836 auf seine eigenen Kosten heraus. Die Auflage betrug etwa 600 Stück. Er war ein logisch denkender und sehr geschickter Mensch, der auch in die heutige Zeit gut passen würde. Er fand einen Weg, wie er den Mai gut verkaufen konnte, um das Geld zurückzubekommen. Er selbst hatte nur einen Teil der Gesamtsumme zur Verfügung, einen Teil borgte ihm ein Freund und eine Teilsumme ein reicher Kaufmann aus Prag, der Nachbar von Machers Eltern, dem der Mai gewidmet ist. So steht es auf der ersten Seite des Buches. Außerdem gab Macher die Bücher in 3 Kategorien heraus, eine billige Fassung, eine aufwendigere und eine auf bestem Papier gedruckte. Er vertrieb sie, indem er sie an seine besten Freunde in ganz Böhmen und Mähren verschickte und an sie schrieb: Werter Freund, ich schenke dir ein Exemplar für dich und die anderen verkaufe bitte unter deinen Freunden. Während seines Lebens, das nur noch ein halbes Jahr währte, wurden leider nicht alle Exemplare verkauft. Heute handelt es sich um besonders wertvolle Exemplare.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Besuch in Machas Gedenkzimmer in Litoměřice-Leitmeritz, bei dem Frau Dr. Ludmila Ruženecká unsere Gastgeberin war. Für Sie haben wir noch eine Quizfrage. Schreiben Sie uns den Namen eines Werkes von Karel Hynek Mácha, wobei wir uns diesmal für ein anderes Werk als das Gedicht Der Mai interessieren, von dem gerade die Rede war. Unsere Adresse: Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2. Und unsere E-Mail-Adresse heißt deutsch@radio.cz. In unserer letzten Sendung haben wir Sie gefragt, wo der Böhmerwald-Dichter Adalbert Stifter gestorben ist. Die richtige Antwort lautet: in Linz in Oberösterreich. Ein Buch für die richtige Lösung geht an Doris Zuber aus Bitterfeld. Herzlichen Glückwunsch!
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6 055 a 7 345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30.